Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht kennen mich alle, vielleicht auch nicht. Ein paar haben mich vielleicht auch noch nie gesehen. Ich bin gleich jetzt schon etwa das vierte oder das fünfte Mal da. Ich bin der Timon Forster, komme von Münsingen. Der hat letzte Woche meinen Pastorenkollegen dürfen kennenlernen, der Erik Zink. Wir leiten zusammen das Begegnungszentrum zu Münsingen. Meine Frau ist da, meine drei Kids sind zu Münsingen auf dem Bauernmarkt, auf dem Schwand oben. Genau, die gehen hier mit dem Grossi ein Tierchen schauen. Denen gefällt es gleich fast ein bisschen besser, als hierher zu kommen, wo sie niemand kennen und dann die ganze Zeit an Mami auf der Schoss rumranken. Es gefällt ihr auch ein bisschen besser, wenn sie mich zuhören kann, ohne das Kind auf ihrer Schoss rumranken. Wir hatten gestern unser Begegnungsfest. Meine Frau hat gesagt, ich muss erwähnen, dass das Tattoo also nicht normal ist, das Glitzer-Tattoo, dass das so eine Kinderattraktion war bei uns am Begegnungsfest von Mem. Von uns als Kirche. Und ich habe natürlich als Vorbild vorangegangen und habe eins gemacht. Genau, somit sind wir schon beim Thema von heute. Berufen, vorbildlich zu leben. So. Ich habe das eben gestern gemacht mit diesem Tattoo. Ich bin vorausgegangen und habe gesagt, hey, macht alle so ein cooles Tattoo, das Fakt. Wir haben ein sehr schönes Fest dürfen haben, dank dem, dass alle nachher ein Tattoo machen. Ein Vorbild sein ist zum Teil ein Privileg, aber zum Teil auch eine Last. Das Vorbild sein ist zum Teil gar nicht so einfach immer. Das Schöne wäre ja auch, wenn wir eigentlich immer auslesen könnten, ob wir ein Vorbild sein oder nicht. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich gerne ein Vorbild. Da sage ich gerne den Leuten, schneidet doch eine Scheibe von mir ab, machen es gleich. Das mache ich, ja, da könnt ihr etwas von mir lernen. Aber Christine Strassler würde sagen, es gibt vielleicht ein paar Sachen in meinem Leben, wo sich gescheiter andere Pastoren mir nicht als Vorbild nehmen, sondern nämlich alle Monate müsste ich meine Dienste eingeben, die ich die habe. Und dort bin ich eher einer von denen, die ich manchmal ermahnen muss, dass ich doch das Zeug noch schicken soll. Von dem her, dort bin ich gescheiter nicht so ein Vorbild für meine zukünftigen Pastorenkollegen, für meine Jugendarbeiter. Ich hoffe, die werden es mir nicht zu fest anschauen, gell Christine? Sonst müssen wir deine Stelle noch ein bisschen ausbauen, wenn es jedem so kompliziert ist wie bei mir. So. Aber ich habe das gelernt in meinem Leben, dass ich auch ein Vorbild bin in den Männern, die ich zum Teil auch nicht gut mache. Das merke ich bei meinen drei Kids. Die schauen mir alles ab. Ob es jetzt gescheit ist oder nicht. Aber ich sehe so, in der Zeit, als ich Jugendarbeiter war, dass es immer wieder gegeben hat, dass sich Leute mehr als Vorbild genommen haben in Bereichen, wo ich eigentlich gedacht habe, das würdest du jetzt vielleicht gescheiter an einer anderen Person abschauen. Eigentlich mache ich das gar nicht so gescheit. Und somit ist das eigentlich zum Teil auch eine Last geworden in meinem Leben, ein Vorbild zu sein. Und der Text, den wir heute zusammen anschauen, das ist ja im Timotheusbrief, wir sind ja in dieser Serie drin, aus dem Kapitel 4 sind wir gerade übergesprungen. Der Erik hat ja letztes Mal über das Kapitel 1 geredet, wir kommen gerade ins Kapitel 4 rein, die Verse 6 bis 16. Und hier redet der Timotheus, der Paulus zum Timotheus. Dort spricht er ganz klar ihn an, wie er sich auch zu verhalten hat. Und er war ein Leiter an diesem Ort und ich fühle mich ab und zu als Leiter bei unseren Kirchen, eigentlich fast immer. Und somit, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gemerkt, da ist eine Schwere gekommen. Ui, das spricht jetzt mehr an. Da redet der Paulus auch zu mir, wie ich mich zu verhalten habe. Und wir sind alle irgendwo Leiter in unserem Leben, vielleicht sind es nur zu unseren Kindern, aber irgendwo, früher oder später, kommen wir alle irgendwo in eine Rolle rein als Leiter. Und so kommt plötzlich die Auflage, hey, bis ein gutes Vorbild. Ein gutes, was ist auch immer ein gutes? Über das reden wir heute gar nicht so viel, weil ich wie gemerkt habe, ich will heute Morgen nicht euch einen Druck auflegen. Wir können mit dieser Predigt sehr gut so einen Druck aufbauen, was wir jetzt alles machen müssen, dass wir eben so ein vorbildliches Leben haben. Aber ich merke immer wieder in meinem Leben, dass ich so herausgefordert bin, selber nicht unter dem Druck zu zerbrechen. So. Was ich alles sollte als Vater, als Pastor, als Nachbar und so weiter, all die Rollen, die wir haben, ist zum Teil eine sehr schwere Last, die wir zu tragen haben. Und hier könnt ihr jetzt gut ein paar Sachen euch aufzählen, was ihr alles als ein guter Christ machen solltet, dass ihr ein gutes Vorbild seid in dieser Gesellschaft. aber vielleicht würdet ihr gar nicht so leicht zu diesem Gottesdienst ausgehen. Und ich hoffe, ich habe euch ein gewisses von einer Leichtigkeit mitgegeben, die ich in dieser Vorbereitung finden. Der Text fängt an, wo der Paulus eben schon mal Timotheus macht, bis ein guter Diener von Jesus Christi. So ein Satz, den er ihm weitergibt, ich überspringe ein paar Verse, gebe dann auch wieder zurück. Lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Das, was ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, in allem, was ich sage, muss ich ein Vorbild sein, in allem, was ich mache. Und es soll alles von Liebe, Glauben und Reinheit geprägt sein. Ich weiß nicht, wenn ihr euer Leben anschaut, ob ihr das einfach so erfüllen könnt, ich nicht. So. Und das war so die Challenge, als ich drin war. Aber ich möchte jetzt nochmal zurückgehen zu den Versen 7 und 8. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen sollst, du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, in jeder Hinsicht nützlich, weil dem Gott erd wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Und hier innen merken wir, der Paulus tut so zwei Lebensstile nebeneinander stellen jeweils. Im ersten redet er von kindischen Spekulationen, der Luther oder der Elberfelder, oder die Elberfelder Übersetzung redet hier von Altweiberfabeln. Ich weiß nicht, was der Paulus gegen Frauen allgemein hatte. Vielleicht hat er jetzt auch gedacht, ich komme heute mit dem Timotheus in den vorherigen Kapitel, wo es darum geht, ob eine Frau darf lehren oder nicht. Dort ist ja der Paulus so klar, dass Frauen dort nicht dürfen lehren. Und dann kann man sich so fragen, ja, was hat denkt der Paulus genau für ein Problem mit Frauen? Aber für das ist die Predigt leider heute zu kurz, um die Frage zu beantworten. Was ich nachher kann sagen kann, ist, die Königin Artemis oder Königin Göttin Artemis, war keine Königin, in dem griechischen Raum, was sich das Ganze befasst, hat dort sehr grossen Einfluss gehabt. Und Artemis war die Göttin von den Jungfrauen, hat an den Männern die Schuld gegeben, dass die Frauen Schmerzen haben bei der Geburt. Spannende Geschichte, zu lang zum Erzählen heute Morgen. CLZ Spiez hat auch die Timotheus-Serie per Zufall in diesen Monat und hat über das predigt, sehr spannende Predigt. Joel Bettler kann ich empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie der aus FMG Bern dazu steht, ob Frauen dürfen predigen oder nicht. Wenn es euch interessiert, geht mal reinhören. Aber ich möchte zu dem Punkt gehen, wo steht, dass Gott geehrt wird. Oder Luther übersetzt, von Gott geehrt sein, übersetzt er mit Frömmigkeit. Jetzt weiss ich nicht, was Frömmigkeit bei dir auslöst. Der Begriff fromm sein ist bei mir negativ geprägt. Von wo das genau kommt, weiss ich nicht einmal. Bei mir kann es sein, dass halt irgendwo Kollegen haben gesagt, tu doch nicht so fromm. Oder, dir Frömmeler. Der hat immer das Gefühl, ihr seid etwas Besseres. Bei mir ist es negativ prägt, fromm. Mit dem kann ich nichts anfangen. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso die moderneren Übersetzungen das Wort Frömmigkeit nicht mehr zum Mund nehmen. Zu der Zeit, wo das geschrieben wurde, ist Frömmigkeit etwas gewesen, was man allgemein in der Gesellschaft hatte, nicht nur bei den Christen, sondern Frömmigkeit war allgemein gewesen, etwas, wo man sich an einer höheren Person hat ergeben, Respekt hat sollte. Aber das fromm, der Begriff fromm, möchte ich vielleicht versuchen, wenn er vielleicht bei dir auch negativ prägt ist. Wir können zwar noch eine Abstimmung machen, ob dir aber gleich ausgerichtet sind wie die zu Münzigen. Für wen ist fromm eher negativ? Für wen ist fromm neutral? Und gibt es noch ein paar positive, die sagen, oh, fromm ist wirklich für mich ein positiver Begriff. Ja, es hat etwa genau gleich ausgesehen, zu Münzigen. Von dem her ist es gut, dass ich über den Begriff rede, vielleicht ein bisschen etwas Neues in euer Leben hineingeben, das ihr unter frommen könnt verstehen. Im Alten Testament schreibt der Luther auch vom Frommsein, nämlich im Zusammenhang mit dem Abraham. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das Wort, das dort als fromm gebraucht wird, ist Tamim. Wer jetzt an VFMG-Konferenz war, sind ein paar da, die an VFMG-Konferenz waren, ein paar wenige. Der Begriff ist dort auch vorgekommen, aber ich werde ihn heute anders brauchen, als er gebraucht hat. Keine Angst, es wird nicht langweilig. Tamim ist, kann man übersetzen mit vollständig, vollkommen, einwandfrei, fehlerlos, untadelig, aufrichtig, Aufrichtigkeit, fertig werden, vollständig sein, ungetrübte menschliche Gottesbeziehung, verlässliche und gute Verhältnisse zum Nächsten, rechtschaffend und untadelig, Lebensführung eines Menschen. Ich möchte aber auf diesen Satz heute eingehen. Ungetrübte menschliche Gottesbeziehung. Die Bibel redet davon, dass Gott Licht ist, aber es so Dunkelheit gibt. Ganz natürlich ist das ein Bild von Gott ist das Licht, die Sonne. Wir Menschen sind hier unten auf der Erde und hier kann es so dunkel werden. Und was passiert, wenn es hier auf der Erde dunkel wird? Einerseits verschwindet die Sonne auf der anderen Seite von der Erde, aber es kann dunkel werden, indem es ein Gewitter aufzieht. Gerade in der letzten Woche ist etwa die ganz schwarz gekommen bei uns zu Münzigen. Ich denke, Bern ist ja nicht so weit weg, das war hier vielleicht auch so gewesen. Und dann plötzlich ist es dunkel geworden. Ganz einfaches Bild, um das zu erklären. Also zwischen Gott, das Licht, die Sonne und uns Menschen kommt plötzlich eine Wolke rein. Das könnte man Sünde nennen oder kann man, tut man Sünde nennen. Sünde bedeutet ja, dass man sich trennt von Gott durch verschiedene Verhalten in unserem Leben, indem wir uns entscheiden, nicht mehr Gott nachzufolgen, sondern unseren eigenen Weg zu gehen. Das sind ganz kleine Sachen, zum Teil sind es größere Sachen, spielt auch keine Rolle. Sünde führt dazu, dass so Wolken in die Beziehung zwischen mir und Gott hineinkommen. Und was muss passieren, dass die Wolken wieder weggehen? Zum Teil haben wir halt hier auf der Erde Glück und es verzieht sich und regnet irgendwo schon ab. Aber eigentlich, dass eine Wolke, wenn wir jetzt davon reden, dass die ganze Erde mit Wolken bedeckt ist, muss das Gewitter ja abregnen. Und das könnte mir so als Strafe von Gott anschauen. Wir Menschen, durch das, dass wir uns abgewendet haben von Gott, dass wir wieder in die reine Beziehung zu ihm kommen, muss das Gewitter abregnen. Und es gibt Blitze, da schlägt Blitze auf unser Leben ein. Aber das Gute ist ja, unsere Botschaft ist, dass das ganze Gewitter nicht auf uns abgegangen ist, sondern auf Jesus. Als er auf die Erde ist abgekommen, hat all die Gewitter, die Blitze auf sich genommen, dass wir wieder dürfen ungetrübte menschliche Gottesbeziehung haben. Also Jesus hat es möglich gemacht, Gott hat die getrübte Beziehung zu uns Menschen wiederhergestellt. Es steht nicht mehr zwischen mir und Gott. Also Gott ist da und wir Menschen sind hier und es steht nicht mehr zwischen uns. Oder auch bei diesem Bild vom Gewitter, es ist wieder ein klarer Himmel und wir können die Sonne wieder sehen. Es gibt einen sehr schönen Vers, der das gut passt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist ein Bild von dem, von dieser Beziehung, die funktionieren kann, dass Gottes Angesicht wieder auf uns beleuchten kann und uns Gnade geben und Frieden geben kann. Zurück zu dieser Beziehung von Abraham zu Gott. Gott hat ihn aufgefordert, fromm zu sein. Wenn wir etwas wissen über die Beziehung von Abraham zu Gott, ist das hier. Er ist Freund von Gott genannt worden. Das ist Jakobus im Neuen Testament. All die Leute später haben über Abraham gesagt, er war ein Freund von Gott gewesen. Und was sind Freunde zueinander? Freunde sind oftmals nah. Über die Beziehung zwischen Abraham und Gott hat man gesagt, das ist gleich eng wie eine Ehe. Wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau in ihrer Ehe. Das war gleich eng. Die optimale Ehe, es gibt hier auf der Welt gibt es ein Vorbild von nicht optimalen Ehen. Aber wenn man von optimalen Ehen denkt, wo Frau und Mann nahe sind, unzertrennlich, das ist das Bild der Beziehung zwischen Abraham und Gott. Und ich merke so fest in meinem Leben, dass ich oftmals die Nähe zu Gott will über meine Taten herstellen. Ich muss mir das doch irgendwie ein bisschen verdienen, Gott können mir nachzufühlen. Ich muss regelmässig meine stille Zeit machen, dann bin ich dem Gott nach. Und in den Versen vorher haben wir gelesen, nicht das körperliche Training ist entscheidend, sondern Gott zu ehren, fromm zu sein, ist der Schlüssel für ein vorbildliches Leben. Wenn ich ehrlich bin, ich struggle seit 34 Jahren mit meiner stillen Zeit. Ich bin 34, mein Leben lang. Ich bin Legastheniker, das ist eine Entschuldigung, die ich habe. Ich finde mich nicht im Wort drin, wie auch immer. Aber ich struggle seit 34 Jahren, dass stille Zeit am Morgen oder wenn auch immer in meinem Alltag zu einer Normalität wird. Ich kämpfe seit 34 Jahren, die ersten paar Jahre kann ich löschen. Seit 24 Jahren oder seit 14 Jahren, keine Ahnung wann. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwann mit dem Pastor werden wird. Das ist vielleicht normal, stille Zeit zu machen. Aber es ist für mich jeden Tag noch ein Kampf, mir Zeit zu nehmen, die Bibel zu lesen, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und gerade auch in letzter Zeit, wo es mir zum Teil auch nicht so gut ist gegangen, wo ich Herausforderungen in meinem Leben hatte, habe ich das Gefühl gehabt, das wäre doch ein Schlüssel, wenn ich regelmässig die Bibel lesen würde, damit ich wieder stabiler in meinem Leben stehe. Aber auch dort drin, es ist nicht einfach gegangen. Und ich habe wie in der Vorbereitung wie gemerkt, von dieser Predigt, Gott redet zu mir und sagt, bis nach. Bis nach von mir. Komm zuerst in die Nähe rein und dann schauen wir, was wir zusammen machen. Die Nähe von Gott ist nicht abhängig von wie viel lese ich die Bibel. Die Nähe zu Gott ist nicht abhängig, ob ich am Sonntag bei Gottesdienst gegangen oder nicht. Die Nähe von Gott ist einfach da, Punkt. Gott wartet ständig mit offenen Armen auf mich und auf dich. Er ist immer nach. Ich bin da und das Einzige, was ich machen muss, ist entscheiden, drehe ich mich um zu ihm und bin nach. Oder habe ich immer das Gefühl, nein, ich kann mich ja fast nicht umdrehen. Ich bin es nicht würdig, mich umzudrehen. Nein, ich muss jetzt zuerst noch ein bisschen Bibel lesen. Und dann passiert das vielleicht automatisch. Oder ich muss zuerst meinen Nachbarn von Gott erzählen und dann habe ich es dann verdient, nachzuziehen zu Gott. Nein, Gott ist nach. Und ich kann mich in jedem Moment einfach umdrehen. Und dort soll man das Vorbild von Jesus, vom Abraham nehmen, wo steht, ist einfach ein Freund von Gott gewesen. Ich finde es so schön, dass in der nächsten Vers im Timotheusbrief steht, denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen. in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Das wird, der Text wird auch gebraucht, um auszulegen, dass eigentlich alle gerettet werden, egal wie du hier auf der Erde lebst. Das verstehe ich jetzt nicht direkt so. Aber was ich in diesem Text sehe, dass Gott auf jeden Menschen so wartet. Egal, was du in deinem Leben verbrochen hast. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast. Der schlimmste Mensch, den du dir vorstellen kannst, ich weiß nicht, welche Person es dir durch den Kopf geht. Aus der Geschichte der Menschheit. Auf den hat Gott so gewartet und gesagt, dreh dich doch endlich um, ich bin da. Das ist unser Gott. Er ist Retter und Helfer von jedem Menschen. Und das Wichtige ist, dass wir in unserem Leben uns immer wieder umdrehen und sagen, ich komme einfach mal in die Nähe. Und aus dieser Nähe heraus werden wir verändert. Aus dieser Nähe heraus werden wir ein Vorbild für die Menschen. Und nicht, weil wir ein Vorbild für die Menschen sind, sind wir nahe bei Gott. Und das ist ja nicht etwas, was ich gelernt habe, jetzt erst in dieser Predigt. Das höre ich seit 34 Jahren. Vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht gehört ihr das sogar schon seit 50, 60, 70 Jahren und merkt, es ist so eine Challenge, das immer wieder zu verstehen, dass ich nichts tun muss, für in die Nähe hineinzukommen, sondern dass Gott einfach nahe ist. Und aus dem heraus darf eine Veränderung passieren. Und dann komme ich nochmal zurück zu diesen Versen. Unser Leben wird automatisch verändert. Wir werden automatisch unser Sagen, unser Tun wird sich verändern, wenn wir in der Nähe von Gott sind. Unser Leben wird von Liebe von Gott durchdringt, dass unser Leben von Liebe prägt ist für die Menschen. Wenn wir bei Gott sind, wird unser Glaube wachsen, dass wir Glauben in die Welt heraustragen können. Und wir werden automatisch immer wieder rein, wenn wir uns entscheiden, zu Jesus zu gehen. Und all unsere Lasten bei ihm abzulegen, werden wir wieder rein und können nachher ein Vorbild sein für alle Menschen hier auf der Erde. Und ich habe mir in der Vorbereitung vor dieser Predigt gesagt, ich möchte, dass später mal von mir gesagt wird, nicht, er hat super gepredigt. Ja, weißt, er war so ein lieber Mensch gewesen. Er ist das und das hat er gemacht. Es wäre doch so schön, wenn später mal über mein Leben gesagt werden, hey, look, der war so nah bei Gott gewesen. Wenn man mit dem Timo geredet hat, hat man immer das Gefühl gehabt, wir reden direkt mit Gott, weil der immer in dieser Verbundenheit drin hat gelebt. Das wäre doch ein mega Vorbild, oder? Ist nicht das Beste, was ich meinen Kindern vorleben kann, eine Nähe zu Gott? Ich glaube es, dass das auch das Beste ist, was ich meinen Kindern vorleben kann. Dass ich immer wieder mehr in die Nähe von Gott umgekehrt habe und nicht, dass ich die Bibel gebüffelt habe, dass ich die Bibel auswendig kann oder was auch immer. Sondern dass sie mir das Gefühl haben, hey, der hat sich immer wieder zu Gott bewegt und war immer wieder bei ihm gewesen. Und das möchte ich dir mitgeben. Nimm vielleicht nicht den Druck aus dem raus, dass du sagst, hey, ich muss jetzt ein gutes Leben führen, ich muss jetzt ein guter Christ sein, sondern sagst, hey, ich will ab heute mir wieder ganz einfach entscheiden, mich abzudrehen zu Gott. Und sagen, ich komme in deine Nähe. Und aus dem heraus schauen, was in deinem Leben wird passieren. Weil dann ist es nicht mehr unsere Taten, sondern Gottes Gnade, die durch uns wirken kann. Da möchte ich nochmal den Vers aus dem 4. Mose euch einblenden. Ich habe ihn gar nicht mehr drauf. Dann müssen wir da ein bisschen zurück. Da ist er. Das wünsche ich euch. Der Herr segne dich. Und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der alles hat gezahlt für uns. Dass das Gewitter ist abgeregnet in unserem Leben inne. Oder eben nicht in unserem Leben inne, sondern auf dich, dass die Gewitterwolken verschwunden sind, die betrübte Beziehung zu dir wieder rein ist und unbetrübt ist. Ich danke dir, dürfen wir die Gnade haben, dass die Blitze nicht auf uns haben müssen einschlagen, sondern auf dich sind eingeschlagen. Und danke wartest du auf jeden Menschen mit offenen Armen, egal was wir verbockt haben, egal wie wir sind, egal was wir machen, wartest du mit offenen Armen auf uns und wartest nur, bis wir uns umdrehen zu dir wieder. Jesus, ich habe die Sehnsucht, in deine Nähe immer zu kommen. Und zum Teil ist es so schwierig, sich nur umzudrehen zu dir. Wenn man wieder das Gefühl hat, nein, das kann ich doch nicht oder ich muss doch zuerst. Und ich bitte dich, dass du das mir wegnimmst, uns wegnimmst, immer wieder. Dass wir sagen, hey, nein, nichts trennt uns von dir. Wir können einfach kommen und dürfen wieder in dieser Gemeinschaft auftanken, deine Liebe bekommen, deine Reinheit bekommen, deinen Glauben bekommen, der uns wird befähigen, in dieser Welt durch Wort und Tat das Vorbild zu sein für die Menschen hier. Ich ehre dich und preise dich. Du bist der einzige Gott, der soll angebetet werden. Dir gehört alle Ehre. Amen.